Servus Deutschrap, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases.
Yes, und heute gibt es ein Album-Special, denn es ist vielleicht das beste Deutschrap-Album des Jahres, vielleicht sogar das beste Sio-Album jemals und die beste Promophase im Deutschrap seit langem. Und deshalb müssen wir darüber sprechen, ob SSIO es geschafft hat, mit seinem neuen Album Alles oder Nix Deutschrap zu foltern, so wie er es auch angekündigt hat, und die Musikkarrieren der Rapper zu stornieren. Und ja, wir lassen dabei einfach nochmal diese unfassbar krasse Promophase Revue passieren mit allen Highlights. Wir besprechen die Singles, diskutieren auch die Single-Auswahl, ob wir finden, dass das gut ist oder nicht. Wir gehen natürlich auf das Album ein, zeigen euch unsere Lieblingstracks und heben einzelne Lines hervor und gehen natürlich auch auf diesen ersten posthumen Kratar-Part ein und was wir über die Entstehung des Features wissen, sowie auch die Kontroversen dahinter. Und als wäre das alles nicht schon genug, hat Sio auch noch einen skurrilen Auftritt beim Release-Konzert gehabt, was wir dann zum Abschluss besprechen. Also freut euch auf ein richtig wichtiges Stück deutsche Musikgeschichte, kann man sagen, und genießt die neue Folge Deutsche Plus über das Alles-oder-Nix-Album von SSIO.
Werbung.
Ey Sherwin, erinnerst du dich noch daran, als wir damals mit dem Podcast gestartet sind? Da haben wir auch beide mit dem Traden angefangen. Und ich kann mich noch so voll gut dran erinnern, wir hatten dann auch so eine Freundes-WhatsApp-Gruppe, da hat man jeden Tag reingeschrieben, drüber geschrieben, welche Aktie man sich jetzt gegönnt hat. Jeder hatte auch irgendwie so einen anderen Neo-Broker und dann hat man irgendwie so darüber berichtet, was so die Vor- und Nachteile sind, womit man gerade struggelt, was gut läuft und irgendwie sich sehr viel darüber ausgetauscht. Und je mehr man so in das Thema Trading dann reingekommen ist, hat man auch gemerkt, welchen Vorteil es hat, viele Handelsplätze zur Verfügung zu haben. Zum Beispiel, wenn du nach einer bestimmten Aktie schaust und dann feststellst, shit, die gibt's gar nicht bei meinem Broker, weil die den Handelsplatz nicht haben.
Ja, true. Oder auch die Handelszeiten an sich, daran erinnere ich mich auch noch, dass das immer voll der Struggle war, je nachdem, bei welchem Broker man war, dass man dann einfach auch nicht mehr handeln konnte ab einer bestimmten Zeit und dann auch manchmal gesehen hat, wie die Kurse gerade abgingen.
Ja, echt so. Aber aus diesem Grund bin ich jetzt auch richtig happy, dass wir quasi so einen kleinen Full-Circle-Moment haben und euch unseren neuen Partner Smart Broker Plus vorstellen. Da gibt es 30 Handelsplätze, also Nasdaq, Xetra, New York, London, Mailand, Madrid und viele weitere, aber auch die Auswahl an Produkten ist crazy. Über 40.000 Aktien, mehr als 2.500 ETFs, 41 Kryptowährungen und es gibt sogar auch Kryptosparpläne.
Also ihr merkt schon, ein professioneller Broker, wo es wirklich viel Flexibilität, viel Auswahl gibt. Aber jetzt haben wir was richtig Heftiges für die ganze Deutschrap Plus Family fit gemacht, egal ob ihr schon erfahrene Trader seid oder es einfach mal ausprobieren wolltet. Denn wenn ihr euch durch unseren Link bei Smart Broker Plus ein Depot eröffnet, bekommt ihr bis einschließlich 30.11.2025 eine Porsche-Aktie geschenkt. Das ist echt heftig. Einfach eine Porsche-Aktie, die dann in eurem Depot liegt und euch gehört. Also wir mussten das richtig raushandeln für euch, aber ich denke, das ist mal was echt Nices.
Ja, Mann, safe. Also gönnt euch das auf jeden Fall. Natürlich hier auch an der Stelle der Hinweis, das ist keine Anlageberatung. Und eine Sache, die noch wichtig ist, damit ihr die Porsche-Aktie auch direkt bekommt, müsst ihr auf den Link in unserem Linktree gehen. Den findet ihr hier in den Shownotes. Und da kommt ihr dann auf eine Landingpage, wo ihr auch unser Deutsche Plus-Logo seht und darüber kostenlos bei Smart Broker Plus registrieren, Ident fertig machen. Und sobald euer Depot eröffnet ist, gibt es eine Porsche-Aktie auf unseren Nacken. Und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
Werbung Ende. Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich freue mich riesig auf diese Folge und vielleicht ist euch aber aufgefallen, dass sie einen Tag verspätet rauskam. Das liegt daran, ich war jetzt in London und bin gestern Nacht erst zurückgekommen. Das heißt, ich konnte zwar in das Album reinhören und alles, aber wir konnten den Podcast nicht aufnehmen. Und ich habe zudem auch jetzt schon relativ lange nicht mehr mit Lennart gesprochen einfach und freue mich gerade geisteskrank, dieses Album, was ich auf voller Lautstärke auf meinem Ryanair-Flug zurück auf meinen Kopfhörern gepumpt habe, jetzt endlich hier mit Lennart besprechen zu können. Also.
Ey, wird geil. Ich liebe es, wenn wir diese Folgen Folgen haben, wo wir davor kaum Kontakt hatten, also privat kaum Kontakt hatten, sodass man wirklich so hyped ist. Ich habe keine Ahnung, wie du das Album findest, welche Tracks du feierst. Und ja, deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt ohne Umwege rein. Wir haben eigentlich alles im Intro schon gesagt, was wir besprechen wollen, und deswegen können wir direkt loslegen. Was geht bei SSIO im Jahr 2025? Um euch alle abzuholen, wie ist das Ganze gestartet und von wo kommen wir überhaupt? SSIO ist die letzten Jahre stark untergetaucht, also man hat 2 Features von ihm bekommen. Da auch nochmal Shoutout an einen Hörer von uns, ich weiß es nicht mehr genau, der mal kommentiert hatte bei uns und uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass da eben, dass er nicht ganz musikalisch weg war, sondern diese 2 Features bei Jizzes und bei Contra K hatte in den letzten Jahren. Aber ansonsten gab es 4 Jahre lang keine Musik von SSIO. Also das letzte Album von SSIO war das neue Album, was meiner Meinung nach auch ziemlich rausfällt aus der SSIO-Diskografie, weil eigentlich jedes Album sehr aufwendig war und so eine bestimmte Kampagne auch dahinter hatte, ne? Egal, ob es irgendwie so das Debütalbum Bumsen war mit sehr viel unterhaltsamen Videos, dann 0,9, das erste Album mit so richtig viel Budget dahinter, wo einfach die Musikvideos nochmal ein anderes Level waren, womit SSIO auch Gold gegangen ist, also sein erfolgreichstes Album bisher. Dann gab es ja Messios im Jahr 2019 und da gab es diese krasse Single Hush Hush, die dann jetzt auch wieder eine Bedeutung hatte. Und ja, das letzte Album, was er aber rausgebracht hat, war dieses, das neue Album, was irgendwie ein bisschen komisch war und vielleicht auch damit zusammengehangen hat, dass Alles oder Nix Records schon so ein bisschen zerfallen ist irgendwie. Und dementsprechend hat SSIO eben auch lange keine Musik mehr veröffentlicht und man war mega gespannt auf dieses Comeback. Dann war es soweit. Alles oder Nix heißt das Album, Alles oder Nix heißt die erste Single. 10 Minuten Blockbuster Musikvideo, krasser Track, der da drin ist, krasses Musikvideo, was das Ganze dann nochmal viel krasser natürlich noch gemacht hat, war einfach dieser Gänsehautmoment, dass Ratar in dem Musikvideo auch mitspielt, dass dieses Musikvideo, obwohl es nach dem Tod von Ratar veröffentlicht wurde, eben schon lange davor gedreht wurde, sodass eben Ratar da auch ganz viel mitgewirkt hat in dem Musikvideo und was dann, glaube ich, auch für viele Fans einfach so ein Aufatmen war, weil man wusste, okay, obwohl SSIO jetzt das erste Mal weg von Alles oder Nix ist, also vom Label von Ratar, und obwohl das alles zerfallen ist, die beiden sind trotzdem noch cool miteinander. Und ja, das Ganze war für SSIO persönlich ein richtig starker Erfolg. Also er ist Platz 3 in den Single-Charts gegangen mit dem Track. Das ist seine beste Chartplatzierung jemals. Dann das Musikvideo, kann ich mich dran erinnern, hat irgendwie innerhalb von 25 Stunden, also ein bisschen mehr als ein Tag, hat es die 1 Million Views auf YouTube geknackt. Und das ist einfach heutzutage, muss man ehrlich sagen, keine Selbstverständlichkeit mehr, weil dieser große Hype um YouTube-Musikvideos ist einfach weg. Und das ist einfach ein brutales Statement gewesen, so von SSIO, damit zurückzukommen. Und gefolgt davon war dann wirklich eine geisteskranke Promophase diesen Sommer. Mit sehr viel Memes, mit sehr, sehr viel SSIO-Humor, mit ganz vielen verschiedenen Formaten, wo er unterwegs war. Und ja, wenn du jetzt so an diesen SSIO-Sommer zurückdenkst, was waren denn so diese Highlights der Promophase, die dir so einfallen?
Also ich finde es einfach so krass überhaupt, wie umfangreich diese Promophase war. Also ich habe letztens so ein Instagram-Reel gesehen, wo einer halt erzählt hat, ja, SSIO, der vereint irgendwie alle Gruppen, alle Bubbles und sowas, ob du jetzt irgendwie hier Kenneck bist, ob du Studierender bist, was weiß ich was und sowas, alle kommen zusammen auf diesem gemeinsamen Nenner SSIO. Er hat diesen Humor, er kommt aber von der Straße, er hat diese Texte, er hat aber auch gleichzeitig diese Eloquenz, wenn er sich irgendwo ausdrückt, und deswegen kann er eben von einem hier, wie heißt es, ZDF Neo Magazin, Dingsbums Royal hier reingehen, er kann aber auch zu irgendwelchen Streamern gehen, er hat seine eigenen Formate und so. Ich finde einfach diese Diversität in dieser Promophase so bemerkenswert. Also ich glaube auch wirklich, dass dieses Comeback von SSIO so gut war, dass es sicherlich der Blueprint für viele andere Rapper werden wird, das so durchzutakten, so breit zu streuen irgendwie. Also wer weiß, wenn mal irgendwie ein, ja, keine Ahnung, Haftbefehl oder was weiß ich, wer dann auch musikalisch zurückkommt, jetzt nur aus der Luft gegriffen, so ein Name, ja. Ich glaube, daran werden sich in Zukunft einige orientieren, das so zu machen, dass man wirklich alle diese Bubbles abholt, gerade wenn man so aus der etwas älteren Schiene kommt, sage ich mal, und vielleicht die ganz junge TikTok-Generation einen noch nicht kennt. Und das hat er wirklich krass gemacht. Deswegen, ja, also ich frage mich halt manchmal, wieso, also können wir sowieso später mal drüber sprechen, was Sio überhaupt für so ein Mensch privat ist, weil es ist ja super schwer, ja, so herauszufinden. Aber was da für ein Planungsaufwand dahinter war, das so zu strukturieren, dass er mit so einem Knall rausgeht. Irgendwie hat auch alles gezündet. Also nichts in dieser ganzen Reihe war cringe oder unpassend. Und deswegen, ich finde diese Promophase an sich einfach so bemerkenswert.
Unnormal, ne? Mir gibt es so ein bisschen so Vibes. Guck mal, also Sio kannte man ja nie anders als halt der Rapper, der bei Ratar ist. Und es steht, ist außer Frage, dass Sio irgendwann erfolgreicher als Ratar auch war, ne? Also mehr verkauft hat und so. Ich kann mich auch noch an eine Casey Rebel Line erinnern, glaube ich, war das, ne? Aber Sio macht die Hallen voll. Irgendwie sowas, so Diss gegen Ratar, ja, aber Sio macht die Hallen voll. So. Und es war ja wirklich so, also Sio ist halt mit 0,9 Gold gegangen. Der war einfach so krass. Und irgendwie hat man aber trotzdem gedacht, dass so Ratar der Visionär ist und war ja auch immer. Also man hat ja gesehen, was Ratar alles für Business hatte. Aber man war sich gar nicht sicher, ob Sio vielleicht einfach so dieser, ja, der Kiffer einfach ist, der halt froh ist, beim Label zu sein, um sich nicht um irgendwas kümmern zu müssen. Und jetzt hat er so das erste Mal, ne, er ist jetzt bei Universal Urban, hat so seine eigene Promophase, so wie Sio sich auch hier und da gegeben hat in Interviews oder im Stream bei Monte, hat man so gemerkt, so ey, der hat aber ein geisteskrankes Marketinggespür. Also der ist nicht einfach nur der Künstler, der krasse Texte schreibt und ein krasses Album macht und krass rappen kann, sondern das sind auch alles seine Visionen, die er hier so mit dabei hat, die ihm in den Sinn kommen und die er dann irgendwie natürlich auch mit einem Ratar zusammen ausperfektioniert. Aber das ist so, man hat gemerkt, wie gut es auch funktioniert, dass Sio jetzt nicht mehr bei AON ist und trotzdem geht's krass ab. Und einen ähnlichen Vibe hatte man doch damals, als Shindy so dieser EGJ-Künstler war und man dachte immer so, ja, okay, der funktioniert nur bei EGJ und plötzlich ist der auf eigenen Beinen und macht so dieses Drama-Album mit einer übelst krassen Promophase, die so viel geiler war als jede EGJ-Promophase. Ja. So diesen Vibe hat mir das so ein bisschen gegeben, weil ich habe auch so gemerkt, also Sio, der hat immer davon gesprochen, so ey, ja, diese Kampagne hat jetzt so 165.000 gekostet, so, also da hat er so über das erste Musikvideo jetzt gesprochen, ne, was da zu Alles oder Nix rauskam jetzt, so, und er hat immer mit diesem so Kampagne und Marketing-Kampagne und so, man hat so richtig gemerkt, so ey, der kreiert da richtig, richtig viele Ideen im Kopf, die er über Jahre gesammelt hat, so, weil er halt auch, ne, klar, nach außen hin so dieses so, ey, ich bin weg von Social Media und bin nicht aktiv, aber natürlich hat auch jeder Artist irgendwie einen Privataccount oder hängt vielleicht trotzdem mit seinem Künstlerprofil auf TikTok rum und das alles hat er ja auch irgendwo verarbeitet.
Ja, und ich meine, wir haben ja so oft diese Diskussion hier im Podcast irgendwie von wegen, ja, irgendwas ist nicht mehr ganz real, Ghostwriting, Industry Plans, was weiß ich und sowas, das sind ja alles Themen, wo irgendwie Geld reinfließt, um eine Künstlerfigur aufzubauen. Und in der Regel sehen wir sowas als eher kritisch an, aber ich finde jetzt im Fall von Sio hat er ja dieses Geld benutzt, um so eine krasse Promophase zu machen mit den Videos und allem drum und dran. Und da merkt man manchmal, wie gut es doch ist, Budget zu haben, Budget in die Hand zu nehmen, um solche einmaligen Videos zu machen, so eine einmalige Promophase. Das ist was, wo sich wahrscheinlich irgendwie eine Generation dran erinnern wird, an diese Promophase. Und zum Beispiel, weil du gerade den Shindy-Vergleich gebracht hast, was der ehrlicherweise so ein bisschen verkackt im Moment, weil er immer so auf locker hier so ein schnelles Video rausgeballert und sowas. Und wenn der wieder diese studiomäßigen großen Produktionen hat, das bleibt halt einfach im Kopf. Ob sich das jetzt rechnet oder nicht, aufs Video gesehen, ist halt eine andere Sache. Aber wenn du halt so eine Künstlerfigur aufbauen willst oder wie im Falle von Sio wieder aufbauen willst, wieder etablieren willst nach so einer langen Zeit, dann muss man halt manchmal Geld in die Hand nehmen, um am Ende wieder Geld rauszuholen, wenn der eine Lanxess-Arena ausverkauft oder sowas.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird auch wertgeschätzt von den Fans, was Sio halt alles gemacht hat. Also ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also ich hatte auch wirklich das Gefühl, er will so alle Stationen abarbeiten, wo er unterschiedliche Bevölkerungsschichten sozusagen abgreifen kann. So, ne? So wie du es schon gesagt hast, überall ist Sio und knüpft irgendwie an. Ich meine, er war bei Montana Black im Stream, er war dann auch bei den, wie heißen die Wolter-Brüder oder so, ne? Diese von Worldwide Wohnzimmer. Die hatten dann ja auch dieses Format mit so Pop the Balloon mäßig, wo Sio dann auch seine Traumfrau gefunden hat, womit er dann auch wieder TikTok-Content und Instagram-Reels und Shorts kreiert hat und all das. Und dann jetzt eben zuletzt auch bei Jan Böhmermann mit dem Live-Auftritt von Sei mal ehrlich. Dann aber auch, man hat so gemerkt, es ist nicht alles nur dieses Vorgeplante, sondern er ist halt auch schlagfertig und reagiert auf aktuelle Sachen. Zum Beispiel Meme des Jahres ist ja wahrscheinlich dieses CEO-Konzert-Meme, so, ne? Also, wo dieser CEO war und mit der aus der HR-Abteilung die Affäre hatte, die dann umgemacht haben. Und selbst das hat CEO direkt aufgegriffen und da auch nachgestellt. Und dann auch in all seinen Musikvideos hat er ja das auch immer wieder aufgegriffen, wie dieses legendäre Schwimmbad-Ertrinken-Meme, wo dann so einer, keine Ahnung, so im Original irgendwie so ein Inder oder so danach dann gefragt wird, wie er das fand. Und er so, ja, sehr gut, weil er kein Wort versteht. Und auch das wird in seinen Musikvideos aufgegriffen. Vielleicht auch viele Memes, die mittlerweile heute niemand mehr versteht, weil die 10 Jahre alt sind, aber genauso schickt mir meine Schwester, die jetzt 10 Jahre jünger ist als ich, schickt mir auch die ganze Zeit so CEO-Reels und sagt so, hä, wie random ist der Typ so. Also selbst in dieser Gen-Z-Generation poppt halt CEO auch auf mit seinen Sachen. Und er war wirklich überall. Ich meine, selbst in der Serie Fleischwolf, die wir ja letztens hier besprochen haben, auch da hat CEO seinen Auftritt gehabt und hat sogar einen Song abgespielt von seinem neuen Album in der Serie. So. Also er war wirklich an jeder Stelle und an jeder Ecke.
Das ist echt so krass. Auch ich frage mich, was für einen Planungsaufwand dahinter stecken muss, weil zum Beispiel, als er bei diesem Worldwide Wohnzimmer war, da hatte er ja dieses Format, ne, wo man irgendwie, da waren so 4, 5 Frauen hinter einer Wand und dann geht so ein Vorhang immer weiter hoch und die müssen so ein bisschen was über sich erzählen und am Ende bleibt halt eine übrig und das ist dann eben diese Mutter, die dann weiter in seiner Promophase so eine Rolle gespielt hat, wo er dann so bei ihr zu Hause war, der Sohn kommt und Sio ist jetzt da und sowas. Und zum Beispiel, es gibt so ein Format, das hast du bestimmt auch schon mal auf Insta gesehen, wo so ein Typ auf der Kö in Düsseldorf steht und halt immer vorbeifahrende Autos so fragt, wie bist du, also wenn er einem Ferrari oder was weiß ich, Lamborghini kommt, so ey, wie man es geschafft hat, ein Rat an die jüngere Generation, wo übrigens, glaube ich, Bones letztens reingerutscht ist und so richtig blöd reagiert hat, also so, aber egal, okay. Anderes Thema.
Ich habe nur neulich was mit Christian Lindner, glaube ich, gesehen, aber ich war mir auch nicht sicher, ob das Kö war oder Kudamm, aber ja, gut.
Genau, und da ist er dann eben auch in diesem Format mit dieser Frau, die er dann aus dieser Sendung bekommen hat, war er dann plötzlich in so einem Smart unterwegs, auf dem Weg zum Face-Sitting irgendwo. Ja. Das halt so, also, wo ich so denkt, also, wie haben die das alles orchestriert, dass er halt so, ne, das also der checkt schon, wo der rein muss. Aber ich meine, ehrlicherweise, wenn du halt so ein großer Name bist wie CEO, und du hast die Zeit, so du weißt, okay, ich komme jetzt bald wieder zurück und dann scrollst du halt durch TikTok und du weißt, ey, okay, mit meinem Namen und meinem Standing kommst du halt auch überall rein. Ich glaube, das ist auch ziemlich geil. Also der hat sich das natürlich über die Jahre auch aufgebaut. Klar. Aber jemand wie Sio kann sagen, oh, guck mal, diese Videos auf der Kö, die gehen ja eigentlich voll viral im Moment. Schreibst den an, sagt, ey, yo, lass mal was planen. Ich komme da übermorgen vorbei und sowas. Weißt du, so.
Safe.
Das ist schon sehr geil.
Und es wurde dann ja auch, glaube ich, nochmal weiter aufgegriffen. Der war ja dann bei Omid, wo er dann sein Smart verkaufen wollte. Ne? Also bei diesem Auto-YouTuber, der gerade auch neulich hatten wir über den gesprochen, weil der in dieses Brabus-Gate auch ein bisschen mit verwickelt war. Und der ist auf jeden Fall gerade sehr präsent. Und auch dort war Sio mit dabei, hat was dort gedreht. Dann auch bei Daniel Slump war, wo er dann zum Beispiel auch, ich glaube es war da, ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, vielleicht weißt du es noch besser, wo er dann auch gezeigt hat, dass er noch, ist er noch eingeschrieben,
als Student? Seit 15 Jahren.
Seit 15 Jahren immer noch eingeschrieben, irgendwie so Hochschule Koblenz oder sowas als BWL-Student.
Ja, Universität Koblenz ist er seit 2010 eingeschrieben, hatte aber, glaube ich, keine Prüfung mehr belegt oder sowas. Aber er kann sich da immer noch in dieses Studentenportal einloggen und sowas. Aber das ist halt auch so ein Ding, weißt du, das ist so, was der damit, also ich wirklich, also irgendwie hat er das so geil gemacht, dass der halt so, er spricht zu allen Kennex aus der Seele und keine Ahnung, jeder, der irgendwie so Migrationshintergrund, whatever hat, fühlt so, was Sio sagt. Und er ist ja auch sehr ein starkes Sprachrohr, also dass er sich zum Beispiel gegen die AfD ausspricht und so weiter. Das hört man ja auch im Album an ganz vielen Stellen, dass er solche Themen mit aufnimmt. Und dann hat er aber auch halt noch dieses, dass er so eingeschriebener Student ist, dann mit so wie KIZ zum Beispiel zusammen ein Feature hat und so und holt damit halt nochmal so eine ganz andere große Bubble ab und durch eine weitere Sache jetzt mit den Streamern nochmal eine große Bubble und da wieder und sowas. Also das ist wirklich so das Ding, was ihn richtig besonders macht, finde ich, dass er das irgendwie schafft, auf so eine humorvolle Art richtig gekonnt alle zu vereinen.
Ja, und mit nichts zu drüber ist und irgendwie so uncancelbar ist mit seinem Humor. Was ja, ne, keine Ahnung, also manche wie jetzt so ein Stefan Raab oder so, der sein Comeback macht, so, der ist bei vielen einfach unten durch mit der Art, was er macht und so weiter. Aber man hat das Gefühl, dass so ein CEO, der kann das einfach durchziehen. Und hat aber auch das richtige Gefühl für den Zeitgeist und für die Art des Humors, was funktioniert und was dann auch von allen gefeiert wird. Also das ist schon nichts Leichtes und das macht er auf jeden Fall richtig gut.
Und weil es halt auch einfach so eine perfekte Künstlerrolle ist, die er spielt. Zum Beispiel jetzt bei einem Kollegen ist ja auch hier und da mal so ein bisschen gebröckelt, muss man ehrlicherweise sagen. Mhm. Aber bei ihm ist einfach, ey, kein Mensch weiß, wie Sio drauf ist, wenn der so, keine Ahnung, mit seiner Family spricht oder sowas. Also zum Beispiel wohnt er ja anscheinend in diesen Kranhäusern in Köln. Also das ist ja so ein Running Gag bei dem. Das sind so in Köln da am Ufer sozusagen, sind so ein paar Häuser, die sind so sehr markant, so ganz große Luxusbauten irgendwie. Und einer der bekannten Bewohner in diesen Kranhäusern ist zum Beispiel Lukas Podolski. Von dem weiß man, dass der da auch wohnt. Und also Sio hat irgendwann mal so eine Story oder sowas gepostet von seiner Wohnung halt auch da oben. Und es sind halt wirklich so die obere Schicht von Köln irgendwie, die in diesen Häusern wohnen. Und jetzt hat er auch wieder irgendwie gerappt, so von wegen so Lukas Podolski sei sein Nachbar und sowas. Und du checkst nicht so wirklich, weißt du, dann also so wie sein Alltag aussieht, was der macht, womit der Kohle macht jetzt. Und also so, es ist, ja, man genießt einfach nur. Man lehnt sich zurück und lässt sich halt unterhalten. So muss es sein.
Yes. Lass uns mal in die, also wir haben jetzt die Promophase besprochen, lass uns mal in die musikalische Promophase reingehen, welche Singles Sio im Vorfeld veröffentlicht hat. Also, da war einmal die erste Single, die wir jetzt schon häufig besprochen haben, mit diesem ultra teuren, aufwendigen Musikvideo Alles oder Nix, der erste Knall. Dann ging es weiter mit BWL. Danach kam, und jetzt wird es irgendwie ein bisschen komisch von den Titeln der Tracks, tut den Song in eure Playlist und macht viele TikToks. Danach kam Dein Leben ist gefickt. Dann kam das Feature mit KIZ, ich, also fünfmal ich. Und dann kam jetzt das Album raus. Also wir hatten 5 Vorab-Singles. Was war denn so dein Favorit von den Singles, die rauskam?
Also ich finde, und ich glaube, das war halt auch so geplant, dass natürlich die erste Single irgendwie die beste war, also damit er halt mit diesem riesen Knall zurückkommt, dieses Musikvideo, wo ja sogar ein kompletter Part gefehlt hatte, ne, und trotzdem irgendwie, aber ich glaube, das war so ein bisschen, fand ich, die stärkste Single, aber ich habe auch das KIZ-Feature immer mehr lieben gelernt. Also ich weiß noch, als es rauskam, haben wir kurz überlegt, ob wir eine Folge dazu machen, also nicht jetzt nur zu dem Song, aber zu mehreren Songs, die rauskamen und so über das Feature zu sprechen. Und da war ich noch so, oh, irgendwie kann ich mir das nicht anhören, ich finde das nicht so gut und so. Und habe dann auch in so ein paar so Foren und Kommentaren schon mal so recherchiert, um mich für die Folge vorzubereiten und habe viel Negatives dazu gelesen in diesem Moment. Also dass Leute gemeint haben, ja, irgendwie, welche Mitglieder von KIZ jetzt nicht gut performt haben oder irgendwie, ja, eigentlich schwächstes Release bisher und so weiter. Aber dieser Song so grew on me, also den mittlerweile höre ich den echt gerne, muss ich sagen, weil man halt auch diesen Mix hat, jetzt mehrere Artists auf einem Track, alles so ein bisschen asozial, bisschen drüber, was natürlich nochmal irgendwie so einen Reiz hat, aber ich muss sagen, das ist schon ein ziemlich geiler Song geworden und wir können es ja mal ganz kurz abspielen, ich habe den Song mitgebracht, damit wir alle on the same page sind, dann kannst du ja mal sagen, wie du ihn findest. Also wir hören mal kurz rein, hier ist ich.
Hast du Sex, kriegt jede Frau nach einer Woche Scheidenpilz. Werd erwischt mit Kilos, ob beim Handel treiben. Die AfD würde jetzt meinen deutschen Pass enteignen. Bin ein eloquenter Fuchs, blick im Eurocenter-Puff. Weed-Pakete sind halb offen, ich hab 10% Verlust. Chille mit ner Bitch auf Malta und tanz mit dir Salsa. Kopftechnisch im Mittelalter, was für Hip-Hop-Culture. Zivio. Wer von euch will vom maskulinen Rap? Gott, das nass geschwitzte Tanktop. Wer von euch fährt der Deutschrap-Legende? Das Zeug über die Grenze.
Yes, Sio und KIZ Feature. Das Ganze hat sich jetzt so im Nachhinein, könnte man sagen, vielleicht sogar ein bisschen angebahnt, weil ich kann mich daran erinnern, dass KIZ ein riesengroßes Open Air gespielt haben in Hamburg. Ich glaube, das war auch das Größte, was sie jemals hatten. Und da ist Sio sozusagen als, glaube als Vorband oder sogar aufgetreten. Also was ganz Skurriles, weil Sio ja dieses Jahr kaum bis gar nicht auf Festivals war und dass er dann den Auftritt dort hatte. Und ein paar Wochen später kam dann ein Trailer hoch und es war dann plötzlich klar, dass Sio und KIZ einen Song zusammen machen, was sich natürlich viele Fans auch gewünscht haben, die sich drauf gefreut haben. Und du hast gerade schon angesprochen, dass die Kritik schon sehr durchwachsen ausgefallen ist oder auch teils negativ war. Und ich konnte das gar nicht so krass nachempfinden. Bei mir war so, ich habe diesen Song gehört und eigentlich, das ist eigentlich so eine generelle Kritik, die ich manchmal an Sio habe, dass zwar die Beats sehr besonders sind, aber teils auch sehr nervig sind. Das ist mir zum Beispiel beim letzten Album extrem aufgefallen, weswegen ich da echt wenige Songs nur gefeiert habe. Und beim KIZ-Song ist das, glaube ich, auch bei vielen, dass die sagen so, ey, Beat und diese Hook ist geisteskrank nervig, aber irgendwie hat mich immer dieser Beat krass gebockt und selbst diese Hook, finde ich, obwohl das ja sowas Nerviges ist, was du einbauen willst und musst mit diesem Ich, weil es ja auch in so einer anderen Stimmlage ist und weil es ja so die Stimmlage von so einem Fan ist oder Groupies oder so. Trotz dessen, finde ich, haben die das einfach geisteskrank umgesetzt und ich feiere den Song. Also ich fand die Hook auch richtig stark, so mit dieses Abwechselnde, dass halt so Nico von KIZ rappt und Sio. Und einziger Kritikpunkt war bei mir ein bisschen, dass teilweise bei den KIZ-Parts, dass ich so dachte, so ey, da wäre noch mehr Potenzial gewesen. Manchmal haben sich so die Sachen nicht ganz so gut gereimt und so. Also das war so bei mir der Kritikpunkt am Anfang. Ja.
Ja.
Aber fand's auch eine Star, also ich fand's geil. Also war komplett logisch, diesen Song auch als Single zu nehmen. So mit diesem heftigen Feature.
Ich meine, eine andere Option wäre ja auch gewesen, zum Beispiel Schwester Ewa und Sammy Feature zu nehmen, als ne, diese Feature-Auskopplung sozusagen. Und ich glaube, da haben sie sich schon richtig entschieden. Also einerseits halt, um diese so noch eine andere Gruppe mit reinzuholen an Fans irgendwie. Und es ist halt irgendwie auch schon so der größere Track, muss man sagen. Also ich glaube, gerade live geht der komplett dumm. Also wenn du den halt live spielst. So,
ist so, ja. Ist so. Ich fand sonst noch BWL auf jeden Fall eine geile Single. Der war bei mir dann eher so dadurch, dass ich den so in meine Playlist getan habe, ohne TikToks dazu zu machen, habe ich den Song so auf Dauer ein bisschen dann auf jeden Fall auch gefeiert. Bei den anderen beiden Liedern, dieser mit dem ultralangen Titel, dieser Playlisten-Song und auch Dein Leben ist gefickt, habe ich mich irgendwie ein bisschen schwer getan. Mir ist aber tatsächlich, also ich fand die jetzt nie irgendwie so krasse Singles. Ich muss auch sagen, da hat mich dann teilweise irgendwann so ein bisschen genervt, dass das alles so ultralange Titel sind, die man sich so schlecht merken kann und dann teilweise halt auch gar nicht so diesen Wiedererkennungswert haben. So, weißt du, ich habe jetzt so dieses Album gehört und dann habe ich so gedacht, ah, geiler Track. Und dann schaue ich so auf mein Handy und sehe so, ah, das ist dieser Song mit den Playlisten. So, ich hatte das gar nicht mehr so abgespeichert und weil du ja auch durch die Hook gar nicht darauf kommen kannst, dass das dieser Song ist, so, weil der Titel einfach so kaum was damit zu tun hat.
Das ging mir auch so. Ich habe das auch gestern gehabt, dass ich im Flug einen gehört habe, dachte so, ey, der geht eigentlich übel ab, ne? Und dann habe ich so gemerkt, den haben wir auch in Griechenland gehört, als wir im Urlaub waren zum Beispiel, also der mit diesem langen Titel sozusagen.
Ja.
Also gebt ihr vollkommen recht, das war echt, das hätte man vielleicht besser machen können, dass die doch ein bisschen mehr hängen bleiben irgendwie, ja, okay.
Ich meine, das ist ja auch die Art von Sio, also das hat er ja jetzt nicht irgendwie bei dem Album erfunden, sondern er hat ja schon immer sehr skurriler Songtitel gehabt und manchmal auch ultra lang und manchmal so, dass sie nichts damit zu tun haben. Aber da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, manchmal so einen griffigen Songtitel zu haben. Mhm. Also auch für andere Künstler oder allgemein in der Musikbranche gesprochen, weil man sich sonst die Songs schwer merken kann. Und für mich waren diese beiden Lieder, glaube ich, eher so Tracks, die auf dem Album stark performen, die jetzt aber nicht unbedingt eine Single-Auskopplung hätten sein müssen. Aber fürs Album haben die voll gut funktioniert. Also ich habe beide Lieder krass gefeiert auf dem Album an sich.
Ja.
Und wird damit eigentlich auch zu der Frage kommen, jetzt haben wir über die Singles gesprochen.
Werbung.
Okay, Sherwin, also wir starten mal mit einer Quizfrage. Wo wurde der Drink Pornstar Martini erfunden? Also in welcher Stadt? Es gibt drei Optionen, A, Warschau, B, London und C, Mailand.
Boah, das ist eine schwere Frage. Irgendwie, also Pornstar Martini ist ja so ein sehr
schicker Drink irgendwie, so ein bisschen Upscale und so. Und deswegen so Mailand, Modehauptstadt, London ja auch irgendwie super, die reiche City und so. Irgendwie verbuche ich den in einem dieser beiden Städte und aufgrund des Namens hätte ich jetzt gesagt London.
Yes, und das ist tatsächlich richtig. Es gibt so verschiedene Mythen über den Urdrink, aber laut Wikipedia hat der Clubbesitzer Douglas Ankra 2002 den Drink in seiner Bar Townhouse in London erfunden. Und das ursprüngliche Getränk sei ihm zufolge durch einen Besuch des Mavericks Review Bar Gentleman's Club, einem Stripclub in Kapstadt, also in Südafrika, inspiriert worden. Ja, eigentlich heißt der Drink auch Maverick Martini, aber der hat sich dann überlegt, okay, Pornstar Martini ist schon irgendwie so ein bisschen frecher, sexy und das verkauft sich halt besser so. Und ich habe auch gesehen, dass es mal eine Studie jetzt vor ein paar Jahren gab, dass Pornstar Martini von allen Mixgetränken, die es so gibt, zu den Top 3 gehört. Also das war so eine Social-Media-Hashtag-Studie so. Also wirklich, man merkt, wie krass dieser Trend ist. Und das ist natürlich auch bei unserem Partner 9 Mile Wodka nicht vorübergegangen. Denn bei 9 Mile Wodka gibt es den Pornstar Martini fertig gemixt in der Dose. Haltet da auf jeden Fall mal die Augen offen im Supermarkt nach so einer blau-gelben Dose Pornstar Martini 9 Mile Wodka oder auch im Shop. Den Link findet ihr dazu bei uns in der Bio. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Werbung Ende.
Was ist deine Meinung zum Album jetzt, wo du es dir angehört hast?
Es ist wirklich schwer zu beantworten, finde ich, weil, also wenn man jetzt zum Beispiel, also man hat immer irgendwie Kritik zu irgendwas oder sowas, ja, aber ich finde, in diesem Fall muss man das auch so ein bisschen gesondert betrachten. Wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde Lob an CEO ausgesprochen und das ist das, was hängen bleiben soll. Also ich bin ja einfach nur, also es ist einfach krass, dass er da ist und dass er so ein Album abgeliefert hat mit so einem Konzept und allem. Punkt. Also deswegen, ich feiere das Album sehr, muss ich sagen. Und ich finde, es ist auch wirklich ein Album, was du einfach durchhören kannst. Immer wieder. Und genau so muss es ja auch sein. Also es gibt so viele Künstler, die keine Alben mehr machen, die nur noch Singles rausbringen, was aus kommerzieller Sicht irgendwie verständlich ist, aber aus Fansicht irgendwie ein bisschen schade, weil so ein Album halt auch immer, ja, abgeschlossenes Projekt ist, so einen roten Faden hat, sowas, was halt hängen bleibt, so wie jetzt in dem Fall, diese Promophase. Da werden wir uns wahrscheinlich für immer dran erinnern irgendwie. Und deswegen finde ich sehr geil. Ich finde auch die Songs sehr stark und ich habe mich dann so im Vorfeld gefragt oder ich habe das auch häufig jetzt so gesehen in so Reddit-Foren und so weiter, von wegen so, ist das das beste CEO-Album, eins der besten CEO-Alben, Top 7? Und das würde ich mit Nein beantworten. Ich finde musikalisch nicht. Und der Grund für mich vor allem ist, ich finde, es sind sehr viele Meme-Songs, wo man, ne, schmunzeln kann und die irgendwie witzige Lines haben. Aber was ich so ein bisschen vermisst habe, sind so diese Kopfnicker in die Fresse Songs irgendwie, also weiß ich nicht, dieser eine Song, den ich mir jetzt so rausziehe, eine Playlist reinmache und weiß, das ist so der, den ich über Jahre hinweg und immer wieder und 10-mal hintereinander hören kann und sowas. Das wäre so eigentlich mein einziger Kritikpunkt, wenn ich ehrlich bin. Aber wie bewerte ich jetzt das Album, Bro? An sich 10 von 10. Also so mit diesem kleinen, mit diesem kleinen Ding, ja.
Okay. Hat sich gar nicht angehört wie 10 von 10, so wie du es jetzt gesagt hast. Aber ich verstehe so deinen Kritikpunkt so im Sinne von, das ist ein geiles Album, aber du würdest halt nicht sagen, dass es sein bestes Album ist.
Ja, genau. Ich finde, es ist ein richtig starkes Album geworden. Und ich glaube, ich würde es so, wenn ich so ein Ranking machen müsste, würde ich das, glaube ich, nach 0,9 nach Bumsen einordnen. Aber wahrscheinlich über Messias und auf jeden Fall über das neue Album. Also so ein drittbestes Album.
Okay, spannend zu hören auf jeden Fall. Ich habe halt gar keine Ahnung, wie dieses Album gerade insgesamt wahrgenommen wird. Also das Einzige, was ich jetzt von anderen Leuten gehört habe, ist gerade das, was du gesagt hast und die Umfrage, die wir gemacht haben und das Ergebnis von der Umfrage. Wir haben nämlich gefragt, ist Alles oder Nix das beste CEO-Album jemals? Und 63% haben für Ja gestimmt. Und 37% für Nein. Mhm. Was schon ziemlich, ziemlich krass ist, muss ich sagen, dafür, dass CEO ein Artist ist, den es mittlerweile über 10 Jahre gibt, der mittlerweile 5 Alben schon hat, wo man eigentlich sagen würde, seine Prime war eben zu 0,9 und jetzt ist halt eher so ein bisschen so Comeback-Ding. Dann spielt ja auch noch immer diese Rolle mit rein, dass man immer die älteren Sachen mehr feiert als die neuen Sachen und dass man mit einem Album erst warm werden muss. Genauso gibt es, glaube ich, aber auch Leute, die bei so einer Instagram-Umfrage das Ganze auch ein bisschen so bewerten wie, ey, der hat mich einfach krass entertained mit der Promophase und deswegen klicke ich jetzt mal auf Ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Aber trotzdem finde ich, das ist schon ein sehr, sehr starkes Umfrageergebnis. Und ähnlich fällt auch mein Eindruck vom Album aus. Also bevor ich diese Umfrage auch gesehen habe und die Ergebnisse so, ne? Ich habe das Album angehört mehrmals und bin natürlich auch so ein bisschen damit reingegangen, dass ich so dachte, so, ey, irgendwie, was sind meine Lieblingslieder von dem Album? Was will ich kritisieren an dem Album? Was gefällt mir nicht so gut? Und ich habe das Album so durchgehört und ich habe ja schon erwähnt, ne, selbst so diese Single-Auskopplungen, die ich so ein bisschen schwach fand, haben mir dann plötzlich auf dem Album sehr gut gefallen. Und es gab irgendwie vielleicht einen Song, den ich jetzt aber tatsächlich dann im Nachhinein auch gar nicht mehr so gefunden habe beim Album, wo ich so dachte so, ja, okay, der gefällt mir gerade nicht so gut. Und ansonsten war alles so unnormal stark einfach und ich weiß aber natürlich auch nicht, ob mir das jetzt so viel Spaß gemacht hat, dieses Sio-Album anzuhören, weil ich sonst keine Alben mehr richtig höre. Also weil man ja insgesamt einfach weniger Alben durchhört, weil das ganze Konzept Musik ist gar nicht mehr auf Alben ausgelegt, sondern einfach nur auf starke Singles zu bringen. So dass es mir vielleicht natürlich auch deswegen nochmal mehr Spaß gemacht hat, weil ich einfach diesen Moment enjoyed habe, dass da ein Artist ist, der einfach so ein rundes Album abgeliefert hat. Aber trotzdem finde ich es unnormal bemerkenswert, was für eine Stärke an Songs Sio da abgeliefert hat. Und vielleicht gab es dann relativ wenige Songs, die ebenfalls noch so krass nach vorne gehen. Mir fällt da sowas wie so Tam Psychopath ein. Ja. Oder auch so Fentanyl-Vibe, was schon nach vorne geht, wo ich auch dachte, Fentanyl-Vibe wäre vielleicht auch eine starke Single-Auskopplung geworden. Ich denke mal, er hat sich dagegen entschieden, weil die Hook ja auch sehr viel mit Alles oder Nix ist und so, weil es dann wahrscheinlich zu verwirrend gewesen wäre. Aber ansonsten wäre das auch ein Song gewesen, der, glaube ich, für mich eine Single gewesen wäre. Aber sonst einfach durch die Bank starke Songs. So ein Kritikpunkt, den ich so aufgeschrieben hatte, war zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ja okay, Sio rappt hier die ganze Zeit davon, dass halt alle schlechtes Zeug haben und er hat noch so das Beste und so weiter so, ne, und tut so, als wäre noch so krass dieser Ticker. Dann dachte ich so, eigentlich ein bisschen hängen geblieben. Aber dann kamen halt plötzlich auch diese Songs wie In meinem Blog, was du, glaube ich, vorhin auch angesprochen hast, wo Sio eben darüber rappt, so wer seine neuen Nachbarn sind und wie es eben bei ihm abläuft und egal wie viel er machen kann, dafür macht, so seine Nachbarn werden sowieso immer die AfD wählen und so über sein neues Leben rappt, was ich unnormal stark fand, weil es einfach so ein Thementrack war, der aber trotzdem auch auf lustig war mit so Lines wie, sehe ich meine Nachbarin, kriege ich Libido, ohne dass sie mich berührt, so wie Keyless Go. So, also so habe ich krass gefeiert oder auch den Track Ich bin raus, wo Sio auf lustige Art und Weise so dieses Dating-Thema aufgreift und auch so ein bisschen so anspricht, was so passiert, wenn man sich so weiterentwickelt und dann vielleicht auch so eine Frau am Start hat und so sagt, ey, das ist jetzt die Liebe fürs Leben und es dann immer so, es Leute geben wird, so mit denen man von früher rumgehangen hat, die probieren einem das auszureden und zu sagen so, hä, früher hattest du aber mit der und der und der was und so, warum willst du jetzt plötzlich dich so festbinden, was ist gerade los mit dir, so ein bisschen in die Richtung hatte ich so den Vibe, dass er das damit auch transportieren wollte und ja, deswegen fand ich das einfach geil und ein rundes Konzept und so viel lustige Sketches immer wieder eingebaut. Es ist mir wirklich schwer gefallen, am Ende auch zu sagen, was ist überhaupt mein Lieblingslied vom Album, weil es so viele gab, wie mir dann aufgefallen ist, die ich gefeiert habe und so auf so einem gleichen Level stark gefeiert habe.
Also würdest du sagen, ist es sein bestes Album bisher?
Ich habe 0,9 schon heftig gefeiert damals. Das Bumsen-Album habe ich einzelne Tracks gefühlt, das weiß ich noch, und auch krass gefeiert. Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, wie ich das Album so damals wahrgenommen habe. Ich weiß auch noch, dass als ich dann 0,9 gehört habe, dass ich dann auch noch mal mehr auf diese alten Tracks abgegangen bin von Sio. Und 0,9, ich war da auf der Tour. Also das war so wirklich so, ich habe das krass gefühlt. Und ich muss aber sagen, dass ich glaube, dass Alles oder Nix schon sehr stark daran kommt und vielleicht sogar wirklich besser als 0,9 ist. Weil bei 0,9 muss ich davon ausgehen, dass ich auch ein bisschen biased bin von dem Nostalgie-Vibe. Und vielleicht ist Alles oder Nix tatsächlich einfach ein geisteskrankes Album. Ich meine, das ist gerade 3 Tage draußen, deswegen ist es noch ein bisschen schwer, das zu bewerten, aber es konkurriert schon sehr stark, würde ich sagen.
Ja, krass.
Safe. Also gute Feature-Auswahl auch. Also, dass KIZ als Feature dabei ist, dass er auch Sami und Schwester Eva auf einen Track vereint hat, so diese alte AON-Crew. Rata sprechen wir gleich noch drüber. So, das ist halt einfach auch sehr, sehr stark.
Ja.
Was ist dein Lieblingssong vom Album? Was würdest du sagen?
Eigentlich Tam Psychopath, den du gerade angesprochen hast. Weil der eben so, das ist, was ich, da war es ja mein Kritikpunkt, war, dass ich gesagt habe, mir fehlt so ein Song, wo so komplett wie bei, keine Ahnung, Nutte oder diesen HDFs von ihm damals, MAE-Felgen und was weiß ich und sowas, das einfach so straight up durchgerappt wird, ohne so kranke Unterbrecher und so Meme-Einspieler und sowas. Und auch so, weiß ich nicht, so die Hook einfach, einerseits ist witzig, wenn man sowas hat, wie zum Beispiel in einem KIZ-Lied, mit diesem ich und sowas, und wo aber so ein bisschen so durchgeballert wird, einfach so ein Song. Und da finde ich, kommt Tam Psychopath dem am nächsten, und das ist mein Lieblingssong vom Album, muss ich sagen. Aber ich muss dir auch recht geben, es ist wirklich, das Geile ist, dass eben nicht die geilsten Singles released wurden und der Rest ist nicht so, sondern ne, allein das irgendwie Rata, Sami, Schwester Eva Feature auf dem Album dann am Ende waren und sowas. Also
ich finde, es gibt einfach viele Albentracks, weißt du? Es gibt nicht so viele Singles auf dem Album.
Ja.
Ich glaube, das Album hätte auch schon mit einer anderen Zeit ja auch mit 3 Singles einfach funktioniert. So, ne? Also irgendwie dann halt Alles oder Nix, BWL und das KIZ-Feature. Was ich noch gefeiert hätte, aber das ist so Wunschvorstellung, wenn ich irgendwie auch an diesem Albumprozess mitgearbeitet hätte, hätte ich, glaube ich, so gesagt, so, ey, Sio, mach doch mit deiner witzigen Art noch eine Single, die so ein Storyteller ist, wo man ein krasses Musikvideo dazu drehen kann. So. Also sowas, weißt du, da hätte man so geile Sachen umsetzen können. So, ich denke dann immer so ein bisschen, ja, so, genau, oder so wie, ich denke auch immer so an so Algier Alltag, an den Song, weißt du, und das aber auf so eine Sio-Art, so nochmal viel witziger, mit ganz viel witzigen Einspielern im Musikvideo, die man so bringen kann und geile Szenen reinbringen kann, sowas hätte ich, glaube ich, noch geisteskrank gefühlt. Aber ich meine, es ist, wie es ist, und Sio hat einfach abgeliefert und überrascht auch immer wieder mit Sachen. Hast du es mitbekommen bei dem letzten Track, Geh nach Hause, also sozusagen der Outro-Track, der dann einfach plötzlich mitten im Part mit einem Tschüss endet. Also er rappt gerade noch eine Zeile und plötzlich Tschüss und Album ist zu Ende. So diese Sachen.
Also ich musste da wirklich so lachen, das war richtig dumm. Ich bin ja gerade aus London zurück, habe ich ja gerade erzählt. Und wir waren so am Bahnhof und wollten zurück zum Flughafen fahren mit dem Zug zum Flughafen in London halt. Und dann sind die Bahnen aber alle ausgefahren. Dann mussten wir so irgendwie gucken, dass wir da hinkommen. Dann sind wir zu so einer Bushaltestelle gegangen, wo sowas wie so ein Flixbus-mäßiger kommt. Der war dann aber voll. Dann war das so komplett Krise. Und dann haben wir so 2 Bulgaren getroffen, die auch zum Flughafen mussten. Und wir so, yo, sollen wir irgendwie so zu viert so ein Uber schnell teilen und hinfahren und so? Weil die waren auch in dieser Schlange von diesem Bus, der dann voll war. So, ja, komm, lass machen. Dann waren wir in diesem Uber zum Flughafen und diese 2 Bulgaren und mein Kumpel haben so gepennt und ich halt auch so mäßig, ich hatte so meine Kopfhörer an, hab das Album durchgehört und dann war das vorbei und dann kommt wirklich dieser, der rappt und in dem Paar sagt er so, tschüss, und es ist vorbei und ich musste so laut lachen, dass diese Bulgaren so aufgewacht sind und so, hä, was geht ab? Also ich dachte so, hä, was ist gerade passiert? So, als sie so, tschüss. Das war so, also, geil. Ey, das ist wirklich eine geile Stelle.
Hey. Feier ich. Ja, und solche Sachen gibt's halt immer wieder auf dem Album. Zum Beispiel bei dem Song Okay, in den wir jetzt mal kurz reinhören. Mit Gepäck, zu viel Joint in der Booth, Kilo Pep ist günstiger als ein Eurowings-Flug. Im Diamonds Club läuft next episode. Der DJ wird bedroht und spielt das SEO. Esse Dönerfleisch aus Kalb von Mangal. Wegen iPhone zeigt die Waage falsche Grammzahl im Lockdown. Wurde in meiner Crib am Rhein. Kelly Butts, mehr verpackt als ZipDateien. Dein, pack mir ein Brombeer-Cupcake. Bring ihr Blasen bei, als wär ich ein Software-Update. Voll der Heartbreak. Für dich, wenn sie zu mir sagt, Sio, bitte gib mir Cock in Arsch, babe. 100 Gramm in mein Zip, okay. Roll ein S in ein Tipp, okay. Tutti klebt an mir nackt, okay. Wenn man das so hört und dann kommt plötzlich aus dem Nichts dieses so Shorty hochgepitcht, so mit übelst viel Autotune und so, ey. Zu arg.
Was glaubst du, wenn ich dieses Shorty und sowas höre irgendwie und es gab ja diesen einen so Sneak-Diss gegen Shindy. Was glaubst du, wie steht Sio zu Shindy? Weil zum Beispiel bei Rin gab es ja auch so ein Sneak-Diss in diesem Musikvideo. Und da hat er jetzt bei Aria im Interview sowas gesagt, wie so, ey, nee, das ist alles so auf so sportlicher Ebene, so, ich kenne Rin und ich feiere den, wir sind befreundet und sowas. Und der weiß genau, wie der sowas interpretieren muss, wenn sowas von mir kommt. Das war ja auch auf übel humorvolle Art und sowas. Aber so bei Sio und Shindy ist ja irgendwie gar keine Connection, oder? Also, was glaubst du, wie die zueinander stehen?
Aber ich meine auch, dass der das jetzt auch nicht so geistes, also ich hätte dann eher fast sowas wie so dieses Rin Shiagu verarsche mäßig im Musikvideo eher als so ernstere Disses wahrgenommen als diese Shindy-Line, glaube ich.
Ja, dieser Diss war ja, sie trägt Pilzfrisur und Merch von der Shindy-Tour und dann war so eine Adlib mit so French Nails irgendwie. Keine Ahnung, also irgendwie war das so ein bisschen darauf angelehnt, dass anscheinend Shindy so eine feminine Art hat mit diesen ganzen Botox-Kuren und Tralala und sowas.
Ich weiß nicht, also Sio hat so in dem Interview von Aria auch gesagt, dass er kein Fan davon ist, einfach Rapper anzugreifen, ohne dass die ihm was getan haben und so ernsthaft zu dissen. Deswegen gibt es so tausend Erwähnungen von Rappern oder von Personen des öffentlichen Lebens, irgendwie auch wie so Sio ist das Gegenteil von Felix Lobrecht und so, wo man denken könnte, oh mein Gott, jetzt will er ihn damit dissen, aber so in Wirklichkeit sind die auch cool miteinander. Also deswegen glaube ich nicht, dass Sio so richtig ernsthaft Leute auf diesem Album gedisst hat, sondern dann meistens eher so dieses so, diese Rapper stehen für etwas, wie du es gerade gesagt hast, ne? Shindy steht eben auch für etwas und ja, dafür steht er ja auch. Also das ist ja nichts, was er heimlich macht und Sio exposed ihn, sondern Shindy spielt selber damit in seinen Musikvideos. Deswegen glaube ich, ist das alles ultrasportliche Ebene und wer weiß, vielleicht feiert man sich in Wirklichkeit auch oder halt auch nicht so. Also, geiles Album, es waren wirklich viele geile Tracks dabei. Kack Up war zum Beispiel auch so ein Song, den ich sehr gefeiert habe. Ich glaube, das war auch der, der bei Fleischwolf drin war. Und ich muss sagen, es ist einfach das, aber da sind wir uns ja auch einig, ne, das rundeste Projekt seit 0,9. Und find's einfach geil. Schreibt gerne auch mal in die Kommentare an der Stelle so, was euer Sio-Favorite-Album ist. Und ob ihr findet, dass Alles oder Nix das beste Sio-Album ist. Und wenn nicht, welches sonst. Und das bei der Gelegenheit, wenn ihr eh schon Handy draußen habt, auch gerne ein Abo da. Wir kommen jetzt mal zu dem besonderen Feature auf dem Album und zwar Rata. Man hat es auf jeden Fall schon vermutet, dass Sio und Rata irgendeinen Song gemeinsam auf diesem Album haben werden. Aber es war natürlich die Frage, in welcher Form. Denn Rata ist ja im Mai verstorben. Im Juni ging dann die Promophase los. Rata war im Musikvideo mit drin. Die beiden haben das auch zusammen in Bangkok gedreht. Ne? Mit Sami sind die da nach Thailand geflogen und die haben alle zusammen an diesem Musikvideo auch mitgearbeitet. Und Sio hat in dem Interview mit Aria gesagt, er hat mit Rata einen Song geplant. Und der sollte fürs Album sein. Aber die haben diesen Song dann am Ende doch nicht mehr fertiggestellt, weil das halt einfach für einen späteren Zeitpunkt noch sozusagen geplant war, den fertigzustellen. Und es ging dann halt nicht mehr den Umständen entsprechend. Und Sio hat dann lange überlegt, wie er das jetzt macht und wollte dann aber nicht diesen unfertigen, also es war wahrscheinlich so eine Songskizze, wollte das halt nicht mit aufs Album packen, weil er nicht wollte, dass die Fans Rata, also den Track dann so hören und dann irgendwie denken, ah, und das ist jetzt die Qualität, wie Rata gerappt hat oder was, sondern er wollte sowas richtig Krasses haben, sowas in richtig guter Qualität ist. So, das war so seine Entscheidung gegen den Track, den er eigentlich geplant hatte. Und dann kam es dazu, dass anscheinend der Produzent Basazian, der ja auch viel mit Haftbefehl zusammenarbeitet, ihm einen alten, unveröffentlichten Rata-Part zugeschickt hat. Und Sio hat dann zusammen mit Reef, haben die dann, also Reef hat dann, der Produzent hat dann den Beat um diesen Part gebaut von Rata und dann haben sie diesen Part genommen. Und bevor wir jetzt weiterreden, hören wir einmal rein in den Song von Sio und Rata. Keine Option.
Zum Schoreduft ist der Grund, warum ich spieß, so mit Kloß bespuck. Trag zu viel Last auf den Schultern, beginnend von Kilos, Tasch bis zu Buchstaben. LL, SV, WS, fuck up auf die Stelle, Cappuccino und Sattler, Brüder kacken ab auf Zelle, gib dem Wärter zwei Scheine fürs Paket und schick Grüße auch, wenn man weiß, dass man sich nicht wieder sieht. Das ist keine Option, lieber Fake statt ein Bro, das ist keine Option. Das ist keine Option, kein lila Schein als Mischblatt ist keine Option. Mitte, das ist keine Option, einknicken vor dem Durchbruch ist keine Option.
Yes, also Sio und Rata mit dem gemeinsamen Song Keine Option. Ein alter Rata-Part, der wahrscheinlich aus dieser Zeit zu Coop, Zeiten so stammt, ne? Also das Collabo-Album mit Haftbefehl, so 2016 rum müsste dieser Part entstanden sein, weil eben auch Basazian das an Sio geschickt hat. Und jetzt ist dieser Song rausgekommen. Sio hat im Interview mit Aria gesagt, hier ein bisher unveröffentlichter Part von Ratar. Und jetzt gab es dazu aber auch direkt eine Kontroverse, denn ein paar Hörern ist dann direkt aufgefallen, dass es eben doch kein unveröffentlichter Part von Ratar ist, sondern genau dieser Part schon mal auf einem Echo Fresh Album zu hören war. Und zwar 2017 auf dem Album Echo to the Roots 2, Echo Valley 2. Das war irgendwie so ein Doppelalbum von Echo Fresh. Und da gab es den Titel All or Nothing, ne? Alles oder nix auf Englisch. Echo Fresh feat. Ratar und Sauce Money, glaube ich, irgendein US-Rapper. Und dort, ja, 2017 ist dieser Ratar-Part schon mal irgendwo platziert gewesen und Sio hat das nicht gewusst, Basazian wahrscheinlich auch nicht. Und ich nehme halt auch mal an, wenn man so ein Album fertigstellt, dann, also ne, dann schickt man das ja auch nicht so an so viele Leute rum. Und es konnte ja einfach wahrscheinlich keiner wissen, dass Ratar dann doch diesen Part nochmal für irgendwas verwendet hat und irgendwo als Feature-Part abgegeben hat.
Es ist echt crazy. Ich meine, manchmal denkt man so darüber nach, irgendwie, du bringst jetzt einen eigenen Part raus und dann, ja, hat jemand schon mal diesen Rhyme vielleicht verwendet, wie so Niederlanden auf Niederlanden bei Chiago und bei Kollega oder so, dass man da nicht drauf gekommen ist, dass man sowas nicht hätte googeln können oder so ein Wie-Vergleich. Aber ein kompletter Part irgendwie von dem gleichen Artist auch noch, schon wild, dass man das nicht irgendwie vor allem in so einer Situation herausgefunden hat. Also das, du hast ja gerade erklärt, wie außergewöhnlich diese Situation war, dass man eben einen Part gebraucht hatte, der war aber nicht qualitativ auf dem Level, dass man es gerne veröffentlicht hätte. Dann hat man eine Alternative gesucht, diese gefunden und das dann nicht sichergestellt irgendwie. Fand ich schon witzig. Also ich meine, der Song ist aber geil geworden am Ende so. Nur es ist halt irgendwie trotzdem wild, dass man das nicht herausgefunden hat.
Ist so. Also ne, weil einerseits kann man ja wirklich so denken, so von wegen, ja gut, das ist halt eine besondere Situation. Die einzige Person, die wahrscheinlich über alle ihre Parts Bescheid weiß, ist in dem Fall nicht mehr da und kann man nicht mehr fragen. Mhm. Aber am Ende, wie du sagst, eigentlich, es gibt ja Genius. Also man hätte ja einfach einzelne Sachen googeln können, kurz, und das da auf die Art und Weise rausfinden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Sio richtig ärgert so jetzt im Nachhinein, weil ich denke, er geht an dieses Projekt schon sehr perfektionistisch ran und er hätte das ja nicht gemacht, wenn er gewusst hätte, dass Ratar diesen Part schon mal irgendwo anders platziert hätte. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, als das Interview rausgekommen ist, wusste man das ja auch noch gar nicht. Also das wusste man ja jetzt erst, als das ganze Album dann zu hören war. Und dann hat es, glaube ich, Abo Intellektueller dann gepostet. Und zu dem Zeitpunkt, als dieses Interview rausgekommen ist, dachte ich mir schon, ey, eigentlich kann ich es nicht ganz nachvollziehen. Also klar, ich verstehe schon, was Sio sagt und so. Und er will so, ey, wenn die Leute diesen Ratar-Part hören, dann sollen die schon das Gefühl haben, das ist qualitativ top, top Level. Aber ich denke mir auch so, jeder weiß über den Umstand Bescheid. Ich glaube, es hätte einfach auch einen gewissen Charme gehabt, wenn diese Datei, diese Skizze so raw ist einfach und man so diesen unfertigen Ratar-Part hört, vielleicht ist es dann wie so Hidden Track-mäßig auf dem Album oder so, oder keine Ahnung, man weiß einfach so, ey, dieser Song, die Idee ist gemeinsam entstanden und dann sind die Vorfälle passiert und deswegen konnte der Song nicht fertiggestellt werden, aber trotzdem weiß man, ey, dieser Part ist aktuell und er war fürs Album geplant, das wäre, finde ich, eigentlich das viel rundere Ding gewesen, auch wenn sich's unfertig anhört. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ich meine, alle warten ja auch noch auf so viele Tracks, die eigentlich fertig sein sollten, wie diese Tapes, G-Tapes und was weiß ich nicht was und sowas. Aber ja, vielleicht wird das auch noch für irgendein anderes Projekt zurückgehalten oder so. Oder kommt halt einfach nicht raus, weil es halt nicht ready ist. Man kann die Hintergründe schon auch verstehen.
Ja, safe. Das ist jetzt im Nachhinein natürlich auch einfach gesagt so. Ja. Aber genau, du hast schon angesprochen, Sio hat in dem Zug auch schon verraten, dass ein fertiges Ratar-Album da ist. Ich weiß nicht, wie viel das jetzt noch mit den G-Tapes zu tun hat. Mhm. Sio hat davon gesprochen, dass es ein sehr, sehr persönliches Album ist. Sio hat auch, das fand ich auch überraschend, hat auch gesagt, dass auch er mit Ratar über ein paar Monate keinen Kontakt hatte. Also, dass es anscheinend wirklich so war, dass Ratar sehr schwierig erreichbar war für viele. Und trotzdem hat Sio auch gesagt, ey, es war immer alles gut zwischen uns. Also es gab jetzt nicht irgendwie krass sowas, warum man sich nie wieder in die Augen hätte schauen können, aber es war einfach den Umständen entsprechend, hatte man für ein paar Monate einfach sehr wenig Kontakt, weil man ja sonst sehr viel Kontakt hat, und dann hat es eben angefangen, dass Sio sich bei Xatar gemeldet hat und dass sie geplant hatten, eigentlich diese Promophase, dieses Musikvideo zu Alles oder Nix auch als Start zu machen für Xatars Promophase. Also das sollte ineinander übergehen. Sio sollte mit seiner Promophase loslegen, deswegen hatte Xatar dann auch so eine wichtige Rolle drin. Und dann sollte das Ganze übergehen in die Promophase zu dem fertigen Xatar-Album. Also ich bin mal gespannt, wie die jetzt gestaltet wird. Ich meine, man kann sich schon vorstellen, wenn so nächstes Jahr ist ja dieses Abschlusskonzert von Xatar. Und da haben ja auch Sio und Sami so Promo für gemacht und so einen kurzen Clip aufgenommen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass beide involviert sein werden in die Promophase und die Gestaltung der Promophase von Xatar. Also ich denke, man kann sich da auf jeden Fall auf was sehr Schönes und Legendäres gefasst machen.
Ja, aber auch dann echt nochmal wirklich traurig irgendwie jetzt, wenn man so darüber nachdenkt, was die da geplant haben. Also dass sie einfach komplett als diese AON-Crew so zurückkommen wollten. Ich meine, auch Schwester Eva kommt gerade, ist gerade irgendwie so comeback-mäßig angekündigt mit Loredana und sowas. Und dass es dann jetzt doch nicht so geklappt hat, wie die sich das vorgestellt hatten, ist irgendwie schon sehr traurig.
Auf jeden Fall. Aber auch irgendwie halt so ein schönes Gefühl, dass halt, obwohl dieses Label zerfallen ist, die trotzdem alle noch zusammen chillen konnten. Das gibt einem irgendwie so ein gutes Gefühl, finde ich, und ist irgendwie sehr schön zu sehen, weil wir uns ja auch gefragt hatten, ey, warum bringt Sio jetzt diesen Titel mit Alles oder Nix? Xatar hatte ja schon so ein Album, das Label hieß so, und Sio hat gesagt, und da muss ich an dich denken, weil du das, glaube ich, mal im Podcast exposed hast so ein bisschen, dass Sios Anwalt ihn auf diesen Titel gebracht hat. Also der Anwalt hat gesagt, ey, nenn doch dein Album Alles oder Nix, so von wegen, ey, das war doch so dein Label und jetzt ist es das erste Album nach dem Label, aber dich hat ja alles krass geprägt und so. Und dann ist so auch rausgekommen, dass der Anwalt von Sio auch der Anwalt von Sido ist. Und ich glaube, das hattest du mal irgendwann gesagt oder erzählt.
Ja.
Und Sido hatte ja damals den gleichen Move gebracht, dass sein erstes Album nach Agro Berlin den Titel Agro Berlin getragen hat.
Ah.
Ja, aber das war Sido zu dem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass das Sido auch gemacht hat. Sonst hätte er es vielleicht auch nicht so gemacht. Aber wir hatten uns ja gefragt, so wann ist dieser Albumtitel überhaupt entstanden? Und war das irgendwie der Grund, weil Xatar verstorben ist, dass Sio dann deswegen das Album so genannt hat? Aber das war alles einfach schon viel, viel länger auch genauso geplant.
Ja, ach, witzig. Dieser Anwalt auch wirklich, ja, gibt irgendwie gleiche Tipps dann bei verschiedenen Leuten raus, oder?
irgendwie schon. Hätte er auch mal erwähnen können dann so von wegen so, ey, den gleichen Tipp habe ich auch Sido vor 15 Jahren so gegeben.
Ey, ich habe da eine Idee, vertraue.
Okay, zum Abschluss noch, Sio hat jetzt, er geht ja auf Tour, es läuft, glaube ich, auch geisteskrank gut, was die Ticketverkäufe angeht, was natürlich auch damit zu tun hat, dass er einfach so eine geisteskranke Promophase abgerissen hat, aber für ein gewisses Bundle hat man auch direkt Tickets für das Release-Konzert bekommen, was jetzt am Sonntag war. Und auch da hat Sio keine Mühen gescheut und hat sich was ganz Besonderes überlegt. Er ist nämlich so aufgetreten, wie er auch auf seinem Albumcover abgebildet ist, nämlich mit Gesichtstattoos und mit blondierten Haaren. Also so hatte er seinen Auftritt beim Release-Konzert in Köln. Und ich weiß nicht ganz genau, was da so alles abging, aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass auch die Frau aus diesem Meme, ne, von Sio auf der Bühne war und ihn irgendwie gebeten hat, nicht so vulgäre Songs zu spielen und so. Das war irgendwie so eine Stelle. Und dann gab es so einen Typen, Sio hat so mehrere Moshpits gemacht und die sind dann immer auf den draufgejumpt. So, also es war so ein Typ und der war so in der Mitte und alle haben den Moshpit auf den gemacht. Aber nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig gecheckt habe, aber unter richtig vielen Videos war, du kennst ja auf TikTok, ne, dass immer diese Firmenaccounts überall so kommentieren. Und überall war dieser Firmenaccount von Duolingo. Und dann habe ich irgendeinen Kommentar gesehen, wo jemand anderes kommentiert hat, irgendwas mit Duolingo, bla bla bla, so von wegen, als wäre Duolingo da auch gewesen. Und dann habe ich gesehen, dass der Duolingo-Account auch irgendwo drunter kommentiert hat unter diese Videos, die ich gerade beschrieben habe, wo so ein Typ in der Mitte steht, sowas wie so, hat aber Spaß gemacht. Also es hat sich irgendwie so angehört, Wild. Als wäre dieser Duolingo-Admin bei dem Sio-Konzert gewesen. Und so wie ich es auch rausgehört habe, hat Sio mit dem interagiert bisschen und so von wegen so, ey, wenn du wirklich Influencer sein willst, dann musst du jetzt auch diesen Moshpit aushalten oder irgendwie sowas. Ach, also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade die Sachen richtig verknüpfe oder es kompletter Bullshit ist. Falls jemand, der hier zuhört, beim Konzert war und da mehr weiß, dann kommentiert es auch gerne mal. Auf jeden Fall auch wieder so, so verrückt, dass halt sowas auch zustande kommt. Aber es passt so sehr gut zu dem, was du auch am Anfang gesagt hast, dass halt Sio überall ist und er schreibt dann vielleicht einmal diesem Duolingo-Account, dann komm doch auch aufs Konzert, dann machen wir was Besonderes. Und so ist wieder irgendwie so ein wilder Meme-Moment geschaffen. Ja.
Ey, krass. Ich muss sagen, ich bin auch ultra hyped auf die Tour. Also weiß gar nicht, was man da erwarten kann. Aber wenn man mal beachtet, wie viel Kreativität und Special Moves und sowas jetzt in diese Album-Promo geflossen sind, dann wird es auf der Tour nicht anders sein. Also bin wirklich hyped darauf, das den live zu sehen.
Yes, yes, yes. Okay. Geil. Hat sehr viel Bock gemacht, über das neue Sio-Album zu sprechen. Nochmal die Promophase durchzugehen, die Highlights rauszupicken, über die Singles zu sprechen, über das Album an sich, was unsere Favorite-Stellen sind, unsere Kritik, auch wenn es eigentlich nicht so viel Kritik gab. Ja. Und schreibt uns eure Meinung auf jeden Fall mal in die Kommentare und checkt das Ali Boumaier-Interview ab, falls ihr das noch nicht getan habt. Es wird wirklich über ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen gesprochen. Egal, ob so alte EGJ-Geschichten, egal, ob seine aktuellen Projekte, wie er gerade mit Sport durchzieht, oder auch Fußball. Also wir haben wirklich über vieles gesprochen. Ali war mal wieder super sympathisch. Und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wahrscheinlich dann mit einem News-Update, weil jetzt ja auch wieder einiges passiert gerade.
Yes, ich freue mich drauf. Also, denkt dran, den Podcast zu abonnieren, eine gute Bewertung dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.
Macht's gut, bleibt gesund.